Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow-up FM. Die Folge zum Employer Branding mit Matthias Fuchs hat sehr, sehr viel Feedback produziert. Danke dafür. Und viel davon waren auch Tipps, wen ich denn auch mal einladen sollte. Und einer dieser Tipps, den habe ich heute in der Leitung. Herzlich willkommen, Gerhard Schröder.
Hallo, auch an alle Hörer.
Schön, dass du da bist, Gerhard. Matthias hat dich ja empfohlen und jetzt stell dich aber doch vielleicht erstmal vor, bevor wir in unser Thema einsteigen. Wer bist du?
Schönen guten Tag, mein Name ist Gerhard Schröder. Das ist kein Scherz, ich heiße wirklich so, weil das übliche Scherz immer ist. Ich habe eine kleine Firma. Wir machen, ich sag mal einfach, Videomarketing. Wir kümmern uns darum, das Unternehmen im Social Web mit visuellen Themen wie Video oder animierten GIFs und 360-Grad-Video unterwegs sind.
Sehr spannender Teil. Und wie bist du dazu gekommen? Also was ist so dein Werdegang?
Oh, ich versuche mal die Kurzfassung. Mit 11 angefangen zu programmieren, mit 16 erste eigene Softwarefirma. Dann später festgestellt, Software ist toll, noch besser ist es zu verkaufen. Ich war der Verkaufsleiter hier von der Watz Mediengruppe. Im Ruhrgebiet ist das eine Tageszeitung. Für ein Online-Segment habe danach den Vertrieb von StudiVZ aufgebaut. Wilhelm sagt LinkedIn etwas. Da habe ich 2009 den Vertrieb aufgebaut. Naja, und 2010 habe ich mich selbstständig gemacht.
Eine sehr spannende Vita mit vielen großen Namen drin.
Ja, das eine führte zum anderen. So ein paar andere Zwischenstationen wie in einer Online-Agentur zu arbeiten oder in Unternehmensberatung habe ich jetzt mal einfach alle rausgelassen.
Mhm. Man hat mich, also Matthias hat dich empfohlen, ganz konkret zu dem Thema Videomarketing, Social Media Marketing. Das ist jetzt relativ naheliegend. Ich habe mir jetzt überlegt, wir könnten ja mal so einsteigen. Dieses ganze Thema ist ja für viele noch Neuland. Und gerade wenn jetzt so eine Unternehmensnachfolge ansteht, was ja so mein Thema ist, dann könnte man doch diese Chance nutzen, mal in dieses Thema auch einzusteigen. Ist es denn für jedermann etwas?
Ich sag mal so, es gibt ja immer die Diskussion, ist, ich sag mal, Marketing übers Internet, ne, so jetzt mit Gänsefüßen gesprochen, ist das was für jedes Unternehmen? Ich sage mal generell in der heutigen Zeit ja. Die Frage ist immer für jedes Unternehmen oder für jede Branche genau wie. Und das unterscheidet sich sehr stark von Unternehmen zu Unternehmen. Aber generell erstmal ja.
Okay. Was macht denn deiner Meinung nach, jetzt fangen wir mal so ein bisschen bei dem definitorischen Teil an, bevor wir in die praktische Anwendung gehen. Was macht denn deiner Meinung nach das Ganze für dich aus? Also wo liegt der Kernaspekt im Vergleich zu früherem Marketing?
Okay. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich sage ja so, Vertrieb, Verkauf ist das Thema. Als ich selbst noch ein paar Jahre jünger war, so vor ungefähr 20 Jahren, hatte ich einen damaligen Vertriebsleiter, in dessen Abteilung ich dann gearbeitet habe, der wollte ein paar große Kunden ansprechen. Und die kannten ihn nicht. Was hat er gemacht? Er hat in einer kleinen Fachzeitschrift, weiß nicht, 1.000, 2.000 D-Mark eben damals möglich, und hat den Chefredakteur abgeklärt, pass auf, an die 5 Ansprechpartner geht auf jeden Fall ein Belegexemplar raus. Das hat er 3-4 Ausgaben lang gemacht. Und danach ging er davon aus, dass die entsprechenden Ansprechpartner mal die Zeitschrift auf den Tisch gehabt hatten und auch mal durchgeblättert hatten. Ajo, und dann rief er an und dann wusste er, die kennen meinen Namen schon. Die haben schon mal einen Anzeige gesehen. Das war damals. Das geht heute ja immer noch. Heutzutage schaltest du eben entsprechend eine gezielte Werbeanzeige, meinetwegen über eine Plattform wie LinkedIn oder Facebook Ads oder. Und erreichst damit auch deine Ansprechpartner. Also so gesehen, die Werkzeuge haben sich verändert, aber was du machst von damals bis heute ist gleich geblieben.
Gut, also neue Werkzeuge gibt es, aber das Ziel bleibt immer noch der Verkauf. Hast du jetzt bisher die Erfahrung gemacht, dass viele diese neuen Werkzeuge auch einsetzen?
Also in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ja, da setzen eigentlich alle Unternehmen schon einen Teil der neuen Werkzeuge ein. Aber du kennst das ja selbst. Du hast im Werkzeugkasten ganz viele Schraubschlüssel und greifst einfach mal rein. Und nicht immer nimmt man dann auch gleich die richtigen. Aber ja, also wenn du schon sprichst von Internet ist Neuland, eine Homepage hat heutzutage ja jedes Unternehmen. Oder wer es nicht hat, sollte mal jedenfalls auch darüber schon mal nachdenken. Hüstel, hüstel. Aber Die Frage ist, welches von den noch neueren Werkzeugen ist das richtige Werkzeug? Beispiel, wir machen für einen Kunden Marketing, also ich sage mal einfach jetzt, wir machen Werbung. Im Bereich der Unternehmenskommunikation wird ein Produkt vorgestellt und die Zielgruppe sind Architekten und Städteplaner. Was wir machen ist, wir bewerben über ein Video das entsprechende Produkt, das Projekt mit Facebook-Ads. Wir schalten die Werbung auf Facebook für Architekten und Städteplaner, auch auf LinkedIn. Und du kannst, ich meine, okay, ja, man kann natürlich sagen, das ist ja nicht die Plattform für B2B-Marketing. Naja, im Ernst, auch ein Architekt hat Feierabend und ist dann auch auf so einer Plattform unterwegs. Also, warum ihn nicht auch dort ansprechen, wo es doch relativ zielgerichtet geht?
Ja, das ist eigentlich ein spannender Punkt, auf den man vielleicht nicht kommt, dass auch dieses indirekte Ansprechen sehr wichtig, weil früher hat man es ja sehr direkt gemacht. Da hätte man gesagt, okay, ich schalte eine Anzeige in einem Fachmagazin für Architekten oder sowas. Die erreicht den wahrscheinlich nicht in seiner Freizeit, sondern im Büro. Und so ist das halt komplett vermischt, oder?
Genau, also so in der Welt der schönen neuen Arbeit gibt es immer weniger von diesen klassischen Grenzen. Das kennen wir sicherlich. Als Selbstständige oder Geschäftsführer oder wie auch immer, oder der eine oder andere Abteilungsleiter kennt das sicherlich, auch am Wochenende schaltet man vielleicht nicht immer so ab oder nach Feierabend. Und da das sowieso ja schon eine gelebte Situation ist, warum darauf nicht auch aufsetzen? Also eine der Grundideen für meine Firma war eigentlich zu sagen, wir ignorieren diese klassischen Kommunikationskanäle wie Printmagazin im Fachpublikationsbereich, sondern wir gehen direkt über die Internet-Netzwerke und sprechen darüber direkt die Leute an.
Mhm. Aus eigener Erfahrung kann ich definitiv sagen, also wenn ich Marketing mache, ist es tendenziell wahrscheinlich vor allem Personalmarketing und das mache ich schlichtweg gar nicht mehr über Print, eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Ja, genau so. Also es gibt einmal den Weg zu sagen, okay, du machst jetzt meinetwegen eine digitale Stellenanzeige auf irgendwelchen Plattformen, da gibt es ja verschiedene Monster, Stellenanzeigen.de und. Und du kannst natürlich auch dafür sorgen, dass du selbst als Arbeitgeber, / als Arbeitgebermarke überhaupt in sozialen Netzwerken so attraktiv auch schon erscheint, hoffentlich auch bist, dass sich Leute vielleicht auch aktiv schon von dir bei dir werden und sagen, pass mal auf, wenn du mal eine Stelle für den und den Bereich hast, sag mir Bescheid. Mir passiert das jedenfalls so alle 1-2 Wochen, dass ich solche Anfragen via Facebook Messenger bekomme.
Nicht schlecht. Also so oft habe ich das jetzt noch nicht, aber dieser Bereich Arbeitgebermarke ist für mich sicherlich ein Thema. Allerdings bin ich jetzt vielleicht auch das falsche Beispiel, weil im Softwareunternehmen ist man ja tendenziell digital relativ gut aufgestellt. Meine Zielgruppe sind aber halt nicht nur Softwareunternehmen und damit können wir auch mal zu dem Teil überleiten, der jetzt besonders spannend wird, nämlich wie wir das in der Nachfolge vielleicht einsetzen können. Ich werde jetzt mal ein provokantes Beispiel geben. Ich komme aus dem Saarland. Das Saarland hat einen Strukturwandel hinter sich und einen weiteren vor sich. Hier ist sehr viel Automotive und Stahl. Das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ändern, aber egal wie man es sieht, da sind viele Menschen, die im Bereich, sagen wir zwischen 50 und 65 sind. Das heißt, das Thema Nachfolge wird für die sehr akut werden. Wenn ich jetzt, eine Zuliefererfirma aus dem Stahlbereich übernehme, wie kann ich dann diese Chance nutzen, diesen Breakpoint nutzen, um zu sagen, okay, jetzt mache ich auch mal was in Richtung digital, also was zum Beispiel Marketing und Vertrieb angeht?
Okay, du weißt, also Strukturwandel haben wir hier im Ruhrgebiet auch. Wenn du schon Stahl sprichst, hier ist die Kohle auch schon längst weg. Ja. Also wenn wir jetzt das Beispiel von dir aufgreifen mit dem Stahlbetrieb, dann solltest du dir zuerst einmal überlegen, wer ist eigentlich so gesehen meine Zielgruppe? Nein, das solltest du eigentlich schon lange wissen. Und dann ist die Frage, über welche Möglichkeiten kannst du jetzt neue Kunden erreichen? Wir gehen davon auch aus, dass schließlich auch in anderen Unternehmen auch teilweise die Ansprechpartner jünger sind als 50 bis 65. Mein Gott, selbst mein Vater ist mit 70 auf Facebook. So erreichst du die Leute heutzutage auf den Plattformen und mit denen wir unterwegs sind. Ich meine, das digitale Marketing bietet ja die Möglichkeit, Leute relativ zielgerichtet zu erreichen. Gehen wir mal jetzt mal dieses einfache Beispiel davon aus, du hast Leute, die deine Internetseite schon mal besucht haben. Diese Leute, da gibt es die Möglichkeit, technisch ein Cookie zu setzen. Das ist eine kleine Datei auf ihren Rechner. Und dann kann man die Leute später nochmal adressieren mit einer Werbung. Die gehen vielleicht später auf eine Seite wie Stern, Spiegel, auch Monate später. Oder sie gehen auf Facebook. Und dann schickst du denen nochmal gezielt eine Werbung zu. Wenn du Leute aber noch gar nicht bisher adressiert hast, also du kennst sie noch gar nicht weiter und sie kennen deine Firma noch nicht, dann gehst du eben andersrum vor. Dann kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf eine Plattform wie LinkedIn, ja, oder Xing. Das ist ja dann für viele Leute erstmal das kleine soziale Netzwerk. Vorsichtig, ich gehe nicht auf, traue mich nicht auf Facebook, aber bei Xing habe ich ein Profil. Dann kannst du gezielt da ja auch Leute ansprechen auf Xing und LinkedIn. Und da hast du ihre Branchenangabe, da weißt du, bei welchem Unternehmen sie arbeiten. Also das ist eine ziemlich direkte Variante des Vertriebs. Nutze ich übrigens auch immer wieder zwischendurch, dass ich Leute gezielt da anschreibe und sage, pass mal auf, wir sind das, wenn dich das Thema interessiert, melde dich mal. Das ist aber dann schon eine relativ offensive, man könnte auch sagen, plumpe Variante. Das ist im Prinzip die gute alte Kaltakquise, Telefon jetzt, per Internet. Noch besser ist es, wenn du dafür sorgst, dass dein Unternehmen oder du als Person zu einem fachlichen Thema als relevant erscheinst. Du hattest selbst in einer anderen Podcast-Folge jemanden, der hat eine Firma aufgebaut, wo er jetzt Kräne, irgendwelche Platten für Kräne unten drunter herstellt.
Ja, Tobias Gimbler war das.
Genau. So. Und wenn wir das Beispiel jetzt mal fortführen, wenn du jetzt eine Stahl, Montagefirma oder jetzt Stahlproduktion irgendwas mit der Automotive hast, es spricht dir nichts dagegen, dass du erstmal rein fachlich kommunizierst zu deinem Thema. Ein White Paper kennt jeder vom Begriff her. Warum nicht jetzt immer einfach mal rein fachlich neutral darstellen, was kann meine Firma und was können die einzelnen Produkte jetzt einzeln? Und jetzt bitte mal den Spinner-Modus einschalten, den Kreativmodus. Was kann ich mit diesen Produkten, die wir jetzt haben, auch noch machen? Also ein Beispiel von dem anderen Podcast-Folge, der kam da ja auf ganz neue Ideen und hat sich nachher ganz neue Maschinen angeschafft und hat gar nicht mehr das gemacht, was er bisher gemacht hat. Der hat ja seinen eigenen Strukturwandel, seinen eigenen Wandel zum Digitalen hin vorgenommen. Ein Beispiel, jetzt um auf diese Stahlgeschichte einzugehen, ist jetzt nur aus dem Bauch rausgesprochen. 3D-Druck. Es gibt 3D-Druckgeräte, die können aus Kunststoff etwas drucken, 3D-Objekte. Du kannst aber auch mit solchen 3D-Druckern auch Holz drucken oder Metall. Und in dem Moment, wo du dich so gesehen in diesen Bereich überhaupt schon mal hineinschaust, wirst du feststellen, okay, ich bin mit einmal in der Lage, mit meinem jetzigen Unternehmen weiterzuarbeiten wie bisher und baue vielleicht einen neuen Bereich, eine neue Abteilung auf. Die beschäftigt sich jetzt eben mal damit, wir schaffen uns mal einen 3D-Drucker an, erstmal einen kleinen und experimentieren und stellen wir dann mit einmal fest, oh verdammt, wir sind jetzt vielleicht einmal in der Lage, Kleinserien von Produkten ganz anders herzustellen als bisher. Weil wir vielleicht die CNC-Fräse nicht wie bisher mehr programmieren müssen oder. Es hängt davon ab, was du genau in deiner Firma machst.
Okay, ist ja, da war jetzt so viel drin, ich weiß, habe mir gerade viele Sachen aufgeschrieben, weiß gerade noch gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich würde vielleicht erstmal dieses Beispiel weiterspinnen. So, jetzt haben wir also den Nachfolger in seiner Stahlfirma, der hat gesagt, okay, das, was wir bisher gemacht haben, ist eine schöne Basis, machen wir weiter, alles in Ordnung. Ich experimentiere jetzt noch mit Sachen. Ist das dann der Punkt, wo man vielleicht auch parallel nicht nur auf der Produktseite, sondern vielleicht auch auf der Marketingseite dann auch komplett einsteigt? Also jetzt nicht nur mit Xing-Artikeln sich fachlich bekannt machen oder mit LinkedIn-Artikeln, sondern vielleicht dann auch sagt, okay, da mache ich noch Image-Videos oder sowas?
Du solltest auf jeden Fall recht früh, also jetzt kommen wir zum Thema, keine Angst vor dem, sag ich mal, Kommunizieren oder vor dem Kommunizieren von Scheitern. Wobei das übertrieben wird mit dem Scheitern. Es spricht ja nichts dagegen zu sagen, okay, ich starte jetzt einen Unternehmensblog. Nehmen wir jetzt mal die Geschichte. Ich hau jetzt einfach mal so raus, ne?
Bitte.
Indem wir einfach mal dieses neue Forschungsthema im Kleinen einfach mal zeigen. Und selbst wenn man mit einem 3D-Drucker erstmal nur das eigene Logo herstellt, die Leute So habe ich selbst meine Firma auch aufgebaut. Ich habe die ersten 3 Jahre als One-Man-Show gearbeitet, als Berater für digitale Themen. Und immer mehr Leute kamen dann und fragten, okay, tolle Idee, wer setzt es um? Dann habe ich Freelancer erst gehabt. Dann habe ich Leute festangestellt. Jetzt sind wir 9 Leute. Wow. Genauso kann auch sollte auch viele andere Unternehmen anfangen, früher solche ersten Ideen charmant verpackt zu kommunizieren. Eine Variante dafür in der heutigen Zeit ist natürlich Bewegtbild, Foto, weil wird noch schneller und noch besser auch auf sozialen Netzwerken geteilt. Also einen langen, trockenen, fachlichen Beitrag. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand mit Begeisterung teilt, ist eher gering.
Ja.
Bereitest du diesen Inhalt, das ist so ähnlich wie, jetzt, wie ein Medikament, ne? Also wie verpackst du ein Medikament? Als Zäpfchen, als Tablette, der Inhaltsstoff ist immer der gleiche. Aber die Verpackung außen rundherum vom leckeren Hustensaft, das kennen wir alle, ja, den würde auch vielleicht der eine oder andere schlucken. Und dann hat er schon mal ein Stück von deinen Infos in sich drin. Mhm. Das nennt sich heute auf Nordisch auch manchmal Content Marketing oder jetzt ganz viele Buzzwords, weil die versuche ich jetzt mal alle hier wegzulassen. Und erstmal so gesehen über die Ideen von Kommunikation in der heutigen Zeit zu sprechen.
Okay. Jetzt bin ich gerade am Gucken. Ich bin jetzt, hatte jetzt gerade so, während du gesprochen hast, hatte ich gerade überlegt, ich habe auch mal einen Blogartikel und auch eine Podcast-Folge zu dem Thema Kommunikation der Nachfolger an sich geschrieben. Jetzt könnte man ja sogar noch eins draufsetzen und die Kommunikation der Nachfolge an sich als Testlauf nutzen für solche neuen Medien, oder?
Auf jeden Fall. Weil wenn man jetzt als Nachfolger irgendwie, sag ich mal, jetzt hier das Signal geben will, es ändert sich was im Unternehmen. Natürlich gehört natürlich ganz wichtig die Kommunikation nach innen, ne? Die Mitarbeiter, aber dafür hast du schon viele Folgen. Aber ja, auch die Kommunikation nach außen. Auch da kann man damit ein deutliches Signal setzen, dass man Dinge anders macht als der Vorgänger.
Das ist auch wichtig, weil wenn man es nicht anders macht, dann ist man Abziehbild, dann ist es keine Nachfolge, sondern eine Kopie.
Genau. Da hattest du ja schon genügend gute Beispiele, wo ihr über solche Sachen gesprochen habt, wo die Leute klar gemacht haben, dass sie eben keine Kopie waren oder sind.
Du hattest vorhin noch was gesagt, von wegen, das mit dem Scheitern wird gerade übertrieben. Ich finde eigentlich diese Idee, dass man so einen neuen Produktbereich so ein bisschen kommuniziert und auch vielleicht damit scheitert, finde ich sehr charmant. Was meintest du mit dem übertriebenen Scheitern?
Okay, sorry. In der US-amerikanischen Startup-Szene gibt es ja sehr viel in Richtung Fuck-up-Nights und ähnliches, ja, wo die Leute sehr viel darüber erzählen, wie sie gescheitert sind, wie sie auch wieder aufgestanden sind. Ich meinte jetzt nicht charmant darüber kommunizieren, verdammt, unser erstes 3D-Druckmodell ist kaputt gegangen und es trotzdem zu kommunizieren, sondern ich meinte eher diese übertriebene Scheitergeschichte, die jetzt in den USA immer hochgelobt wird.
Ja, es gibt schon eine Tendenz dazu, das ein bisschen zu glorifizieren. Ich denke, so ein gesundes Mittelmaß würde uns aber auch hier auch gut tun. Also ein bisschen mehr scheitern zulassen darf man in Deutschland, denke ich schon.
Oh ja, also das war definitiv das, was ich auch damit sagen wollte, korrekt.
Gut, so, dann nehmen wir doch mal unser Beispiel. Also wir haben diesen Nachfolger im Starthandel und das Erste, was er macht, ist, okay, ich bin jetzt hier Nachfolger. Ich mache jetzt erstmal so eine schöne, von mir aus Bewegtbildkampagne zu diesem Thema, wie ich mich jetzt einfinde, wer ich bin, rede ein bisschen über das, was ich erreichen will und bringe das, sagen wir, via Intranet und via Internet an meine Zielgruppe, nämlich an die Mitarbeiter und an meine Kunden. Soweit, so gut, oder?
Ja, jetzt muss man nur unterscheiden. Tut es und spricht drüber. Also jetzt nur ein entsprechendes Imagevideo oder überhaupt ein Video dazu zu produzieren, von wegen, hallo, ich bin jetzt der Neue, ist eine Sache. Es gehört für mich aber in der heutigen Zeit immer dazu, auch solche Videos zielgruppengerecht zu bewerben. Mhm. Anders gesagt, du bist mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn du nicht wenigstens zu den, was weiß ich, Summe X, die das Video gekostet hat oder die Videoproduktion, nochmal wenigstens ein paar hundert Euro in entsprechende Werbemaßnahmen auf den verschiedenen sozialen und digitalen Plattformen investierst.
Da nehmen wir doch das konkrete Beispiel. Ich bin jetzt der junge Mann im Stahlhandel, hab jetzt auf jeden Fall mal gesagt, okay, hier bin ich, hallo. Und habe auch vielleicht ein bisschen drüber gesprochen, was ich machen möchte, was ich vielleicht auch ändern möchte. Wie konkret würdest du jetzt vorgehen? Ich habe dieses Video da als Datei liegen. Ich habe das im Intranet schon publiziert, habe das meinen Mitarbeitern gezeigt. Wie geht es jetzt weiter?
Okay, erst Punkt 1, ein Video, was für intern ist, muss nicht unbedingt 1 zu 1 genau die gleiche Videodatei sein für extern, weil ne, die vielleicht machst du ein paar Ansprachen für extern anders, als du sie für die eigenen Leute in der Firma machst. Also gehen wir davon aus, die Videodatei, die du jetzt auf deinem Desktop liegen hast, ist dafür gedacht, extern zu kommuniziert zu werden. Und zwar zu der Zielgruppe von potenziellen Neukunden. Bestandskunden sollten es auch mitkriegen. Ne?
So. Ja.
Diese Datei würde ich auf, also ich würde als Schritt 1, du hast hoffentlich einen Google Maps Eintrag. Du hast damit automatisch eine Google Plus Seite. Google Plus selbst ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt Raketenwissenschaft, aber du sollst damit verknüpft auch einen YouTube-Account angelegt haben.
Ah ja.
Die drei Dinge muss und sollte man miteinander verknüpft anlegen. Damit verknüpft ist auch deine Website, die hoffentlich relativ aktuell ist. Aktuell heißt, sie müsste auf jeden Fall auch mobilfreundlich sein. Also eine alte Webseite, die nur für den klassischen Desktop-Browser gedacht hat, ist in der heutigen Zeit ein No-Go. Okay, so, das machen wir so als Rahmengeschichte. Jetzt hast du das Video, du lädst es auf YouTube hoch. Check. Du hast hoffentlich für dich in Persona und für dein Unternehmen ein Xing-Profil und ein LinkedIn-Profil. So Gott will, hast du auf beiden auch gewisse Kontakte schon.
Ja.
Geschäftspartner. Wenn nicht, nimm deinen, von deinem Vorgänger den Papier-Visitenkartenstapel, den er vielleicht auf so einem kleinen Drehteil hat und entweder du selbst oder irgendjemand anders, geht bitte mal alle Kontakte durch und du lädst sie auf Xing und LinkedIn ein, wo sie vorhanden sind.
Soweit so gut.
Okay. Jetzt postest du das Video auf LinkedIn und Xing in dein eigenes Profil hinein und hast, ich weiß nicht, hast du eine Facebook-Seite?
Ich habe persönlich eine und für die Firma, ja.
So, dann solltest du die Datei auch entsprechend auf Facebook hochladen. Jeweils mit einem passenden Begleittext.
Was empfiehlst du gerade bei diesen Texten? Weil da fallen mir sehr große Qualitätsunterschiede auf. Und das finde ich jetzt auch noch so eine spannende Frage.
Ich würde für jede Plattform einen eigenen Text haben. Keinen Text, der für alle Plattformen gleich ist. Weil die Art und Weise der Ansprache sich ja auch unterscheidet auf den verschiedenen Plattformen.
Kannst du das ein bisschen, zugegeben vereinfachend, aber einfach mal so ein bisschen verallgemeinernd sagen?
Okay. Ganz plakativ, mach 3 bis 5 Zeilen Text auf LinkedIn und Xing.
Ja.
Dein YouTube-Begleittext sollte vielleicht im Anreißer in den ersten Zeilen so ähnlich sein, kann aber auch ein paar, 2.000, 3.000 Zeichen lang sein. Da kannst du schon wesentlich mehr reinschreiben und solltest du. Und ganz wichtig, der Titel des Videos sollte so sein, dass das die wichtigen Schlagworte drinstehen. Wenn du irgendein wichtiges Produkt oder ein wichtiges Thema hast, sollte das auf jeden Fall im Titel des Videos auch drin sein.
Okay.
Das ist jetzt alles sehr plakativ und sehr einfach, aber wir fassen mal hier grob zusammen.
Macht ja nichts, das ist ja trotzdem sehr hilfreich. Also ich versuche es jetzt nochmal für mich zu rekapitulieren. Schritt 1, ich schaue mir mal an, was habe ich denn? Ich habe also hoffentlich einen Google Maps Eintrag, ich habe einen Google Account und damit verbunden einen YouTube Account, die alle verknüpft sind. Ich habe eine Homepage, ich habe ein Xing und LinkedIn Profil. Dann kommt der Punkt, wo ich den Content habe und anfange ihn zu publizieren. Und da muss ich dann den Begleittext und den Titel so wählen, dass es A für den Inhalt passt und B für die Zielgruppe und für die Plattform.
Genau. Was wir für Kunden machen, wir passen sogar die Videovarianten für die verschiedenen Plattformen an.
Okay, was wäre denn so der Unterschied zwischen, ich nehme jetzt mal ein Facebook-Video und ein Xing-Video?
Ich spanne den Bogen noch etwas weiter. Weiter und gehe noch einen Schritt zurück. Klassische Videoformate für YouTube sind Querformate, so wie ein Fernsehbild, so 16 zu 9.
Ja.
Ein Video auf Facebook würde ich sogar eher quadratisch anlegen, ein Format 1 zu 1, wie so ein Instagram-Bild. Wenn deine Zielgruppe schon ein bisschen progressiv ist, dann sogar im Hochkant das Video.
Okay. Da muss ich mal drauf achten. Warum?
Warum? Okay, also ich gebe dir ein Beispiel. Nimm dein Handy mal geistig zur Hand oder die Zuhörer jetzt mal vielleicht auch real und macht mal euren Facebook-Client, also eure Facebook-App auf dem Handy auf. Yeah. Wie ist die Darstellung? Quer oder hochkant?
Hochkant.
Okay. So, jetzt stell dir vor, du hast auf einem Hochkant-Handy ein Querformat-Video. dann nimmst du von der Fläche des Screens von deinem Handy nur einen kleinen Teil ein.
Stimmt.
Ist doof, ne?
Ja, klar, du kannst das Ding drehen, aber ich zum Beispiel habe diese automatische Drehung zum Beispiel ausgeschaltet, weil die mich stört.
Erstens das und ich habe das immer wieder, auch wenn ich Vorträge halte, dass Leute das als irgendein Motto, irgendeiner hebt dann immer Hand und sagt, aber ich drehe mein Handy. Ja, dann stelle ich die Gegenfrage. Es sind 300 Leute im Raum, wer dreht alles sonst noch sein Handy? Dann gehen vielleicht 2, 3 Hände hoch. Es macht keiner. Ja, von daher, ein Video im Format 1:1 nimmt schon mal mehr Platz, mehr Fläche von deinem Handy ein. Was willst du? Willst mehr Aufmerksamkeit. Wenn du wenig Fläche hast, ist die Wahrscheinlichkeit für große Aufmerksamkeit auch gering, ne?
Ja, das ist richtig.
Darum Mitarbeiter, die bei mir anfangen im Bereich Videoproduktion, die hier neu anfangen, kriegen als erstes eine Umschulung. Weil die sind es gewohnt, alle für, sag ich mal, für TV oder sonstiges im Querformat zu produzieren. Wir produzieren sehr viel im quadratischen oder sogar im Hochkantformat, weil bei Hochkantvideo auf dem Handy ist die ganze Screen ist Videofläche. Maximale Fläche heißt maximale Aufmerksamkeit, ist gut für unsere Kunden.
Ergibt Sinn, jetzt wo man es so mal hört, eigentlich ist es sehr offensichtlich, aber so richtig drüber nachgedacht hat man ja eigentlich doch nicht.
Ah jo, dafür gibt es ja Leute, da gibt es ja Spezialisten, die einem dann helfen.
Ja, ja, die werde ich auch sicherlich später noch verlinken, das ist gar keine Frage. Gut, also jetzt bin ich da. Nehmen wir jetzt aber mal noch eine kleine Herausforderung an. Ich komme als Nachfolger in ein Unternehmen, wo das nicht jetzt wie bei mir zum Beispiel sehr plötzlich war, also wo der Vorgänger nicht mehr da war. Also ich musste, sagen wir, die Änderung, die ich machen wollte, nicht großartig ausdiskutieren, weil ich hätte sie mit mir selbst diskutiert. Das ist aber gar nicht immer der Fall. Ganz häufig ist das ja so, dass es eine schrittweise Übergabe ist und dass der Senior noch eine Weile da ist. Jetzt gibt es eine gewisse Neigung dazu, dass wenn die Nachfolger relativ progressiv sind, ist, dass die Abgebenden, sagen wir, etwas bremsend wirken. Welche Argumente habe ich denn als Nachfolger, um meinem Vorgänger klarzumachen, warum das jetzt trotzdem schon gemacht werden muss, auch wenn er noch da ist und das eigentlich gar nicht machen will?
Okay. Kurze Unterbrechung, Jan, ich würde gerne auf den Punkt von vorher noch eingehen, weil wir haben jetzt nur darüber gesprochen, die Sachen dort zu publizieren. Was noch fehlt, ist, es jetzt zu bewerben.
Ah, okay, stimmt, du hast natürlich völlig recht. Jetzt kommt bestimmt noch so ein Thema mit Landingpages, jetzt bin ich, und Google Ads, jetzt bin ich echt gespannt.
Genau, aber das kann man auch alles dranhängen. Ich wollte jetzt erstmal daran denken, ich habe das Video jetzt meinetwegen auf LinkedIn, Facebook und sowas hochgeladen. Mhm. Ich erwähnte ja, jetzt kommt noch die paar hundert Euro, die man auf jeden Fall extra ausgeben sollte. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, wir nehmen jetzt mal das Beispiel LinkedIn. Ich weiß, dass in meiner Branche die und die Unternehmen meine Wunschkunden sind. Mhm. Dann kann ich die gezielt bei LinkedIn mir heraussuchen oder bei Xing und so weiter. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, gezielt solchen Ansprechpartnern gezielt mein Video auch zuzuschicken. LinkedIn bietet zum Beispiel die Werbeform InMail. Das heißt, genau die Person kriegt ein personalisiertes Anschreiben, wie so ein Brief von mir, nur komplett digital. Man kriegt eine Seite anschreiben und rechts daneben ist ein Platz für eine grafische Werbefläche, da kann das Video rein.
Ah ja.
Und dann kann ich sehr gezielt einzelne Personen von Firma XY ansprechen. Oder ich weiß, dass ich auf Facebook gibt es vermutlich irgendwelche Fachmessen für deine Stahlfirma, die du jetzt gerade angesprochen hast.
Mit Sicherheit, auch wenn ich jetzt selbst keine Ahnung von Stahl habe, aber es gibt mit Sicherheit Fachmessen.
So, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst in Gänzwissen Fans von solchen Seiten versuchen zu adressieren und denen gezielt so ein Videoclip jetzt in ihre Timeline reinspielen. Oder kannst du adressieren Leute, die sich für das und das Thema interessieren. Und ein Alter von bis haben und keine Ahnung, du kannst bei diesen Plattformen ganz viele verschiedene Kriterien zur Eingrenzung deiner Zielgruppe einrichten. Da kann man sehr viel richtig und sehr viel falsch machen. Das ist jedes Mal, ja, da nimmt man sich auch ein bisschen Zeit für und überlegt sich genau, okay, wie sieht meine Zielgruppe aus, die ich hier genau mit dieser Werbemaßnahme adressieren möchte. Aber damit kannst du ganz gezielt sagen, pass auf, das sind meinetwegen Maschinenbauleute und die stammen aus folgenden Bundesländern und keine Ahnung, was noch sonst Kriterien für dich sind. Wenn du sagst, gerade willst du nur Stahlbauunternehmen aus dem Saarland andere Firmen ansprechen, dann grenzt du das eben alles ein, erreichst damit hinterher nur noch ein paar tausend Leute, Trotzdem hast du natürlich einen gewissen Streuverlust, der gehört immer mit dazu, weil diese Algorithmen sind jetzt kein, sie haben eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit, aber das ist immer noch gut genug, sage ich mal. Und dann investierst du erstmal meinetwegen 10, 20 Euro in so eine Werbeanzeige, in so ein Video und schaust mal, wie gut das funktioniert.
Ah ja, okay, gerade die Frage, wie gut, da hätte ich jetzt mal die Frage, was wäre denn eine gute Trefferquote? Ich glaube, der Begriff Conversion Rate ist da der richtige, ich bin aber jetzt auch kein Experte, aber was wäre denn, wenn ich das Ding mal gemacht habe, habe mal so ein Facebook-Ad geschaltet, was wäre denn als gut einzustufen für einen Laien und was wäre nicht so gut?
Also, wenn deine Zielgruppe du gut eingegrenzt hast und dein Video wirklich für diese Maßnahme der Kommunikation gut ist, solltest du es erreichen, dass 2-3% der Leute auf diese erste Kommunikationsmaßnahme reagieren. Mhm. Jetzt wird's tricky. Jetzt kommen wir gesehen zur hohen Kunst des digitalen Marketings. Du hast meinetwegen eine Zielgruppe definiert von 3000 Leuten.
Ja.
Ja, nehmen wir einfach jetzt mal ein Rechenbeispiel. Mhm. Von diesen 3000 Leuten haben sich 600 Leute das Video mehr als 10 Sekunden angeschaut. Geklickt auf deinen Link zur Website oder so anderes, haben vielleicht nur 5 Leute.
Ja.
Aber die 600 Leute, die kannst du mit einer weiteren Werbebotschaft, mit einer weiteren Facebook-Werbeanzeige im Nachfolgeschritt meinetwegen nochmal adressieren. Da gibt es eine spezielle Werbemöglichkeit auf Facebook. Das nennt sich Custom Audience. Und damit kann ich sagen, okay, alle Leute, die sich schon dieses andere Video von mir wenigstens 10 Sekunden angeschaut haben, kriegen von mir nochmal meinetwegen eine weitere Werbeanzeige mit einem Foto drin von dem neuen Produkt. Mhm. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass im Nachgang die Leute beim zweiten Mal klicken. Oder bei der dritten Maßnahme, die ich mache.
Okay, dann ich hatte eigentlich noch mehr Notiz für später gemacht, aber die passt jetzt an der Stelle. Wie kann man denn damit umgehen, dass es da auch technische Unzulänglichkeiten gibt? Ich will dir ein konkretes Beispiel nennen. Ich habe letztes Jahr so im März angefangen, ein neues Auto zu suchen, weil mein Leasingvertrag auslief und habe mich für eine bestimmte Marke und ein bestimmtes Modell interessiert. Ich kriege heute noch Werbung dafür. Das Ding steht schon seit jetzt 7 Monaten vor der Tür. Kann man das irgendwie verhindern oder ist das inhärent Teil des Systems durch diese ganzen Cookies und ähnliches?
Was du natürlich machen kannst, ist Cookies, die du einem setzt, automatisch eine Verfallsdauer zu geben. Sollte man auch tun. Ja, um solche Leute nicht nach 5 Jahren noch zu nerven und irgendwann ist das Thema ja auch durch. Ich weiß nicht, jetzt müsstest du gesehen in deinem Rechner mal ins Eingeweide reinschauen, welche Laufzeit das Cookie von diesem Autohersteller bei dir hat. Vielleicht gehen die davon aus, dass du die Entscheidung noch gar nicht so schnell getroffen hast.
Wollen wir mal hoffen, dass ich mich innerhalb eines Jahres für ein Auto entscheiden kann.
Ich hoffe es auch, aber naja, du weißt schon, was ich meine.
Ja, ich werde das tatsächlich mal um den Spaß, werde ich mir die konkrete Cookie-Datei mal anschauen, weil die muss ich ja irgendwie finden können. Also für die Leute, die jetzt nicht ganz so häufig mit ihrem Computer zu tun haben, es gibt normalerweise ein spezielles Verzeichnis, wo Cookies abgelegt werden. Das kann man definitiv ergoogeln, wo das für den jeweiligen Browser und das jeweilige Betriebssystem ist. Ist richtig, oder?
Ja, genau. Viel Spaß beim Suchen.
Ja, kann sehr anstrengend sein, weil die Dinger haben oft sehr kryptische Namen, aber nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt in dem Fall die Mühe machen, weil das interessiert mich jetzt einfach. Ist aber inhärent wohl in dem Modell drin, wenn man also selbst halbwegs seriös an dieser Stelle rüberkommen möchte, dann wäre es vielleicht gut, tatsächlich so ein Verfallsdatum zu hinterlegen. Ist das auch die Empfehlung?
Kommt drauf an, wenn du jetzt einfach, also zum Beispiel wer jetzt die Webseite unserer Firma besucht, da legen wir auch ein Cookie an, aber komm mal ohne Verfallsdatum, weil wir jetzt nicht so eine produktbezogen oder so einen speziellen Anlass haben, wenn jemand unsere Webseite besucht, ja. Mhm. Was wir machen ist, wer unsere Webseite besucht, kriegt jetzt so ein kleines Keks auf seinen Rechner und wir schalten alle paar Wochen oder Monate mal eine kurze Google-Werbekampagne. Du gehst dann meinetwegen später mal auf Stern, Spiegel oder wo auch immer hin und siehst mit einmal dort irgendwo eine kleine Werbeanzeige von uns.
Sozusagen, du bleibst im Gedächtnis.
Ja. Und zwar jedes Mal mit einem neuen Motiv. Also mit einem neuen Thema. Also wir haben irgendeine neue Werbekampagne für den und den Kunden mal gemacht oder ne, wir haben irgendwas Neues zu kommunizieren.
Okay, Okay. Also dann fasse ich nochmal zusammen. Wir haben also unsere Sache gemacht, haben dann angefangen, zielgerichtete Werbung zu schalten, indem wir unsere Zielgruppe möglichst genau eingrenzen, dazu die Werkzeuge nutzen, die zum Beispiel Google oder Facebook anbieten. Ich habe mir die auch schon mal im Vorfeld angesehen. Also die sehen bedienbar aus, selbst für Leute, die das nicht jeden Tag machen. Und zur Not gibt es ja auch Experten wie dich, die dabei helfen. Haben dann nochmal nachgefasst, ganz wichtiger Tipp, den fand ich sehr, sehr spannend, nämlich bei denen, die jetzt nicht wirklich auf die Page gegangen sind, aber trotzdem Interesse hatten. Soweit, so gut. Dann haben wir es aber doch rund gemacht. Dann haben wir doch das Maximum aus Werbung rausgeholt im Internet, oder? Ich meine, die Leute kommen.
Okay, was jetzt noch dazu gehört, ist am Ball bleiben. Es hilft nicht einmal, jetzt so ein Video zu produzieren und dann einmal so eine Kampagne für ein paar Tage zu machen und dann ist das Thema durch, sondern wenn du zielgerichtet in der heutigen Zeit digital kommunizieren willst, machst du dir so gesehen einen Plan, was sind die Themen für das nächste Jahr. Mhm. Also jetzt nehmen wir mal diese Stahlbaufirma. Wir wissen, dass die entsprechend irgendwie 1-2 Fachmessen hat übers Jahr hinweg. Wir wissen, dass die wissen selber hoffentlich, dass sie irgendwann jetzt meinetwegen ein neues, tolles Projekt fertig haben, wo sie mal ein Testimonial draus machen können. Das heißt, wir haben den tollen Stahlturm da hinten für die andere Firma gebaut. Und dann kann man dazu meinetwegen mal ein kleines Video produzieren oder wenigstens ein paar Fotos machen. Also es ist wichtig, in der heutigen Zeit immer wieder neue kleine Informationshäppchen über das Jahr hinweg verteilt zu haben.
Okay. Und das, also in dieser Anstrengung sollte man es schlichtweg nicht nachlassen, weil man sonst dann was verschenkt.
Genau.
Gut. Jetzt habe ich aber mal die zynische Frage. Also ich bin vielleicht, ich weiß nicht, deswegen frage ich eigentlich, vielleicht hast du da auch Zahlen dazu, die habe ich nämlich nicht. Ich habe im Moment das Gefühl, dass ich mit Videos komplett überfrachtet werde. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wenn ich zu meinem Hobby auf eine Homepage gehe, wird mir immer irgendwie gesagt, wir haben, keine Ahnung, einen Artikel zu XY gemacht. Hier, schau ihn dir an. Was ist aber, wenn ich gar nicht dauernd Videos gucken möchte? Also ganz persönlich, das ist jetzt meine subjektive Meinung, ich mag keine Videos. Ich bin eigentlich genervt von Videos, weil ich dann nicht einfach an die Stelle springen kann, wo ich hin will. Ich lese lieber. Ich lese lieber quer und dann gegebenenfalls intensiv.
Das ist erstens völlig okay. Es gibt verschiedene Nutzungsszenarien. Ein Nutzungsszenario zum Beispiel für mich ist die Autofahrt. Während der Autofahrten in der letzten Zeit, im Vertrieb fährt man ja viel Auto, habe ich zum Beispiel all deine Podcast-Folgen einfach mal durchgehört, um mich auf dieses Gespräch vorzubereiten.
Ja, dafür mag ich auch Audio. Ich höre also auch sehr gerne Podcasts während dem Fahren, weil ich da weder lesen noch gucken kann.
Genau, und es gibt dann entsprechend Nutzungsszenarien, wo ich gerne lese. Und es gibt Nutzungsszenarien, wo ich gerne mir was anschaue. Ich sage jetzt ja nicht, mach nur Video. Also das war weder meine, ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen, sondern wenn du jetzt meinetwegen von diesem Stahlbauprojekt den neuen Turm da bei der anderen Firma fertig hast, dann sollte dazu gehören, im Idealfall ein kleines Video, ein paar gute Fotos und eine Textbeschreibung, um Leute, die visuell gerne etwas aufnehmen wollen, ein Video anzubieten, das du eben entsprechend auch auf sozialen Netzwerken und wo auch immer alles teilen kannst. Du hast das Foto oder die Fotos, die entsprechend ja auch zur Bildung des Artikels dienen. Und du hast eben entsprechend auch noch eine Textfassung. Du musst eigentlich für jede Art, das ist ja gerade in ganz bisschen das Problem, du musst für jede Art von Nutzungsszenario entsprechende passende Aufbereitung haben.
Mhm. Gibt es da irgendwie offizielle Statistiken dazu, wie viele Leute eher visuell sind und wie viele eher lesen möchten?
Ja, bestimmt.
Aber du hast sie gerade nicht.
Ich habe jetzt gerade keine aktuelle, in die Shownotes schmeißen rein. Es ist ziemlich klar, dass Video, Bewegtbild, trotz deiner persönlichen Aversion, die ich auch im gewissen Sinne irgendwo hier nachvollziehen kann, ein schlagendes Argument ist, die Leute gehen auch auf einen Fachartikel, sehen, da ist eben meinetwegen oben nochmal ein Video mit der Zusammenfassung des ganzen Themas, lesen, können aber auch die Textfassung lesen. Und da kann jeder für sich entscheiden, möchte ich das Video schauen oder möchte ich den Text lesen?
Das ist, glaube ich, vielleicht der spannendste Tipp.
Wenn ich das Ganze jetzt auf dem Handy mache und ich bin gerade unterwegs und sage mir, mir ist mein Datenvolumen jetzt gerade wichtig, mein Gott, dann lese ich eben die Variante, die Textvariante. Wenn ich sage, ist mir jetzt egal, ich möchte lieber jetzt mich ein ganz bisschen berieseln lassen, dann schaue ich mir das Video an. Es ist, glaube ich, ein Trugschluss, davon auszugehen, dass ich, wenn ich, dass ich die Information nur in einer einzigen Aufbereitungsart und Weise anbieten sollte. Du machst zu deinem Podcast, zu jeder Folge, auch nochmal einen Blogbeitrag.
Ja, im Nachgang irgendwann, ja.
Genau, also, das heißt, zu einer Information gibt es auch zwei Darreichungsformen. Ne? Nochmal ein Beispiel, Tablette, Zäpfchen.
Genau. Das ist eigentlich vielleicht der wichtigste Typ überhaupt. Vor allem, es gibt ja da auch, da kann ich vielleicht auch noch einen Tipp geben, wer weiß. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wie man diese Sachen auch irgendwie effizient miteinander verbinden kann. Zum Beispiel gibt es ja durchaus inzwischen Programme, in die man diktieren kann, die auch sehr, sehr gut sind, die das Ganze verschriftlichen. Als Beispiel gibt auch die Möglichkeit, dass Audio-Podcasts oder Videos transkribiert werden. Da gibt es Services dafür, die man buchen kann, die wirklich nicht sehr viel Geld kosten.
Richtig. Und wenn du zum Beispiel ein Video auf YouTube hochlädst mit einer Sprachdatei, also einer Sprecher oder der Chef oder wer auch immer was spricht, dann kann man sich hinterher, so, wird das dort automatisch per Spracherkennung deine gesamte gesprochene Tonspur verschriftlicht und liegt als Untertiteldatei. Die kann man wiederum runterladen. Jedenfalls sollte man diese Datei auch mal reinschauen. Es könnten dort nämlich auch, Buchstabendreher oder Missverständnisse entstehen. Mhm. Blumentopferde, ne? Blumentopferde.
Ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also die Qualität ist noch schwankend, wenn auch mit sehr stark steigender Tendenz, wenn ich mir so Services angucke wie Wit AI oder ähnliche.
Ja. Also das, wir machen zum Beispiel auch, dass für Facebook-Videos wir extra eine Untertiteldatei erstellen und auch mit hochladen. Gerade bei Facebook-Videos, wo ja automatisch erstmal der Ton aus ist. Stell dir vor, du hast jetzt so ein Video, wo der Chef von der Stahlfirma irgendwas erzählt. Ne? Ich habe die Firma übernommen und wir haben hier folgende neue Produkte. Und du siehst nur so wie im Stummfilm, die Lippen bewegen sich, aber du hörst keinen Ton. Was würdest du als erstes machen? Wegwischen.
Genau.
Ja, und das ist, ich rede immer von der 2-Sekunden-Regel des Todes für Videos auf Facebook. Ne? 21, 22 weg. Und wenn nicht in den ersten 2 Sekunden du verstehst, worum es geht und du dich entscheidest, weiterzuschauen, ist die Chance vertan.
Ziemlich spannender Hinweis. Also, wir machen alles in Kombination und sorgen dafür, dass wir diese Mittel auch nutzen, die wir haben. Hast du da irgendwie auch spezielle Empfehlungen? Also, du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich das zu YouTube hochlade, wird unter Umständen automatisch eine Untertiteldatei erstellt. Gibt es irgendwelche Services, die du konkret empfehlen kannst, wo du sagst, wow, die sind richtig gut?
Wir nutzen sehr viele Tools hier bei uns im Haus, verschiedene Softwarepakete. Da fällt mir jetzt spontan nicht eins so ein. Du suchst vermutlich jetzt eher solche kostenlosen Tipps, wie jetzt gerade das mit YouTube, ne?
Ob es jetzt kostenlos sein muss, sei dahingestellt. Also ich zum Beispiel habe sehr viel Gutes über Dragon Dictation als Diktiersoftware als Beispiel gehört.
Korrekt. Für gewisse Aufgabenstellungen ist das sehr gut. Wir selbst nutzen es nicht, sondern wenn wir entsprechende Untertiteldateien erstellen, macht das bei uns ein Mitarbeiter. Weil wir sehr viel auch Fachtexte haben.
Ja,
und bei Fachthemen, bei Fachthemen ist dann so eine Text-to-Speech oder Voice-to-Text-Funktion irgendwie meistens out of order.
Gut, das war jetzt schon sehr, sehr viel an konkreten Ratschlägen. Können wir nochmal in unser Beispiel zurückgehen?
Klar.
Gut, dann machen wir das doch mal. Dann machen wir aber auch wirklich das horrende Beispiel wirklich komplett und gucken mal, wie wir da rauskommen aus der Geschichte. Ich bin jetzt der Nachfolger in der Stahlfirma. Mein Vorgänger ist noch da, vom alten Schlage. Der hat noch alle Leute im Rolodex. Ich habe extra noch mal gerade den Begriff gegoogelt für das Teil, das runde Teil mit den Visitenkarten. Jetzt ist es mir auch wieder bekannt. Ich habe eine Homepage, die nicht mobil optimiert ist. Die hat mir mal irgendwann jemand so gemacht. Jetzt komme ich da als Nachfolger hin und sage, oh mein Gott, das kann ja nicht sein. Wir müssen doch da was tun. Was für Argumente habe ich denn gegenüber dem Senior, der das vielleicht nicht möchte? Fangen wir vielleicht mal dort an.
Das kenne ich auch, dieses Nicht-Möchten. Also meine erste Argumentation ist immer in dem Fall Zahlen, Daten und Fakten getrieben. Weil es geht in dem Fall darum, erstmal das Bauchgefühl, das Unwohlsein des Vorgängers zu überwinden.
Mhm.
Und da einfach nur zu sagen, ich bin jetzt der Neue, ich mache jetzt hier was mit frischem Wind, einfach alles anders, ist, glaube ich, dann nicht unbedingt die polit- die beste Variante, so unter den zwei Leuten.
Nee, das dürfte wahrscheinlich eine ganz natürliche Abwehrreaktion hervorrufen.
Ja, genau. Von daher hilft erstmal in dem Fall nur eins, Zahlen, Daten und Fakten. Das Simpelste und Einfachste, was man erstmal machen kann, ist zu sagen, okay, was heißt ich? Papa, gib mir mal die 10, wer sind immer unsere 10 Mitbewerber?
Mhm. So. Okay, dann nennt ihr dann die 10?
So, dann hast du 10 Visitenkarten oder was auch immer und dann fängst du erstmal an nachzuschauen. Machst dir am besten mal selbst eine Tabelle. Sind die auf Facebook? Haben die eine Website? Wie alt oder neu ist die Website? Du machst so eine Art Grundanalyse erstmal deiner direkten Mitbewerber, die dein Vorgänger einfach so als erstes nennt.
Mhm.
Und wenn du feststellst, die sind auch alle im Dornröschenschlaf, okay. Vermutlich sind die aber alle nicht alle im Dornröschenschlaf. Und selbst wenn nur einer von denen schon vorne mitschwimmt, unter Blinden ist der Einäugige schon König, ne?
Korrekt, das sind zwar altes, aber sehr richtige Sprichworte. Das wäre natürlich schon mal ein gutes Argument gegenüber dem Vater oder Vorgänger.
Genau. Wenn dieser einfache Schritt schon mal nicht hilft, musst du selbst so gesehen dir überlegen, auch erstmal, wo willst du mit der Firma hin? Also, du willst ja vielleicht auch, nehmen wir jetzt mal die Geschichte, du willst dich mit diesem Thema 3D-Druck anders positionieren in der gesamten Branche als die anderen im Saarland oder im Schwabenland oder wo immer. Ne? Du willst ja was anders machen, willst eben neue Märkte auch angehen. Da musst du mal eben schauen, was tun die anderen, die in diesen neuen Branchen unterwegs sein wollen. Und da musst du eben mit den Wölfen mitheulen. Und auch dieses Argument musst du sonst als nächstes vortragen. Mhm. Weil wenn dein Vorgänger gesehen dir zustimmt, sagt, ja, wir sollten uns mal mit 3D-Druck beschäftigen, aber wir machen sonst alles weiter wie bisher, dann hinkt die Geschichte.
Ja, das passt, gibt ja kein kohärentes Bild ab, wenn ich sage, ich mache bei dem einen mache ich einen auf total modern und bei dem anderen bleibe ich dann in der Steinzeit zurück.
Genau. Das wird ja auch jeder sagen, das ist so ähnlich wie die Firma ist fast pleite, aber der Chef hat sich einen neuen Ferrari angeschafft.
Ja, plakativ, aber richtig.
Ich komme aus Ostwestfalen, da gibt es einen Spruch für sowas. Kann man machen? Muss man aber nicht. Sollte man in dem Fall mit dem Ferrari auch nicht, aber ist eine andere Sache. Ja, also wenn du sagst, diese ganzen Sachen helfen immer noch nicht, um jetzt nochmal den Schmerz in der Wunde weiter fortzuführen. Ganz im Ernst, dann such dir entsprechend jemand, der dir noch Ratschläge geben kann, wie du in deiner speziellen Situation noch Argumente findest. Weil dann musst du ganz tief in dediziertes Zahlenmaterial reinsteigen. Dann musst du zum Beispiel schauen, okay, nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit LinkedIn oder Facebook. So, ich definiere eine Zielgruppe, die sind, 3000 Leute. So, dann gehst du mit dieser Zahl zum Vorgänger und sagst, okay, auf deinem Visitenkartenstapel sehe ich 20 Adressen, ich habe hier 3000. Die sind natürlich alles kalte und da gibt es Streuverlust, aber vielleicht sind da 50 richtige neue bei. Wenn wir davon auch nur 5 erreichen, haben wir dann zu deinem jetzigen Stapel schon mal 5 neue Ansprechpartner.
Was macht 25% im Vergleich zu der Zahl, die du vorhin genannt hast. 25% ja. Steigerung wäre doch mal ein richtiges Argument.
Genau. So, und jetzt die Frage an den Papa, an den Vorgänger. Was würdest du tun für so viel neue Kunden? Wie viel Geld würdest du sonst ausgeben? Wie viel Fachzeitschrift bei Artikel oder Anzeigen würdest du schalten? Wie viel Vertrieblerstunden müsstest du investieren? Was würdest du mit deinen bisherigen Mitteln dafür tun? Ja, dann würde er sagen, ja, pass mal auf, da müssen wir diesen 5 Fachzeitschriften Anzeigen schalten, was ich pro Stück, pro Ausgabe, pro halbseitige, ganzseitige Anzeige kostet 1000 Euro, kostet 5000 Euro. Ah jo, wir müssen das neue Produkt auf einer Messe kommunizieren, jetzt mach doch mal einen großen Stapel Haufen Geld, ne? So, macht mal einen Budgetplan. Wie viel Geld würdet ihr und Ressourcen würdet ihr für eine klassische Kommunikation ausgeben?
Mhm.
Gebt davon doch erstmal nur einen Bruchteil für die neuen Maßnahmen aus und lass mal schauen, was dabei rumkommt.
Also schlichtweg auf der Geldschiene packen, sagen hier, du hast jetzt errechnet, ich nehme jetzt mal eine fiktive Zahl, 23.000 Euro, ich bin bereit, mal 1.000 zu investieren, gucken, ob ich nicht das Gleiche erreichen kann.
Okay, das Gleiche möchte ich jetzt hiermit nicht im Podcast versprechen.
Nee.
Aber ne, da sind wir uns einig, aber ja, was ist die Resonanz? Was weiß ich, wir schaffen es wenigstens damit, dass 300 Leute sich das Video anschauen. wir haben damit noch nicht vielleicht jetzt sofort den ersten Kunden. Aber ganz im Ernst, wenn du eine Mailing-Kampagne machst und was ich jetzt 500 Leuten einen Brief schickst mit einem Prospekt dabei und einer Antwortkarte, diese üblichen Geschichten, dann kostet dich das ja auch ein Stapel Geld und du weißt auch, dass da vielleicht nachher nur ein paar Leute sich drauf zurückmelden.
Und vielleicht kann man, um das auch noch dem Senior ein bisschen einfacher zu machen, auch das Alte und das Neue verknüpfen an der Stelle. Man könnte ja sagen, pass mal auf, ich würde vorschlagen, oder wir machen das Experiment, ich besorge dir die Leads und dann musst du deine Vertriebler hinschicken, aber halt nur gezielt hinschicken, nicht zu allen.
Ja, das, also es gibt dafür auch passende in gewissen Werbeformen, zum Beispiel auf Facebook, das gibt es die Lead-Ads, das heißt, Leute schauen sich ein Video an zu deinem Produkt, Firma, wie auch immer. Und wenn die da draufklicken, tippen, geht gleich ein kleines Kontaktformular direkt in der Facebook-App auf, wo die Leute ihre Anschrift und Ähnliches eintragen können oder nur ihre Handynummer. Und wenn sie Daten auf Facebook hinterlegt haben, sind diese Felder schon als Vorschlag vorbelegt. Mhm. Und dann brauchen sie noch anwählen, ich möchte Dienstagmorgen 9 Uhr angerufen werden, Handynummer ist hinterlegt, Attacke. Und dann weiß der Vertriebsmitarbeiter, Dienstagmorgen 9 Uhr hat der Interesse. Und selbst wenn du mit der ganzen Maßnahme am Ende nur ein, zwei solche erste Calls hinbekommst, ja bitte.
War auf jeden Fall günstiger als alle kalt abtelefonieren.
Richtig.
Nicht übel. Damit hätte man, denke ich, eine gute Argumentation. Also die Erfahrung zeigt ja, dass gegen Zahlen und Daten relativ wenig Argumente vorgebracht werden können ab irgendeinem Zeitpunkt.
Ich sag mal so, wenn der Senior dem Junior wenigstens irgendwo vertraut, er möchte ihm ja die Firma irgendwo an die Hand geben, dann sollte er ihm sagen, okay, das ist dein Spielfeld, probieren wir's.
Da ist was dran. Gut, also wir haben die Möglichkeiten mit Bewegbildern, mit dazugehörigen Texten, mit Bildern, vielleicht auch mit reinem Audio, tolle Werbung oder Werbemaßnahmen zu generieren oder tolle oder eine Firmenvorstellung oder für Personalmarketing, also je nachdem, was man erreichen möchte. Wir haben die Möglichkeit, das mit sehr zielgerichteten Werbeformen bei den richtigen Leuten, bei der Zielgruppe zu platzieren, sollten da immer am Ball bleiben und können in aller Regel auch mit Zahlen, Daten und Fakten belegen, dass es einen Mehrwert gibt im Vergleich zu klassischen Methoden. Ist das so eine gute Zusammenfassung der heutigen Episode bisher?
Ja, Achtung bei Zahlen, Daten und Fakten, so sehr ich da auch selbst gerade darauf rumgeritten bin, bitte berücksichtigt, der Entscheidungsprozess ist nicht wie jetzt bei einem Online-Shop. Also wenn jetzt jemand ein Buch oder ein paar Schuhe kaufen will, dann siehst du die Grafik, klickst drauf und sagst meinetwegen, okay, Schuhgröße auswählen, kaufe ich. Wenn ich komplexe Produkte, also wir machen viel B2B-Kommunikation, also meinetwegen Investitionsgüter, jetzt nehmen wir das Stahlmaschinenthema. Du wirst vermutlich nicht unbedingt 1:1 oder nur selten 1:1 nachvollziehen können, direkt aufgrund dieses Videos, dass du darüber nachher am Ende eine neue Maschine verkauft hast.
Ah ja, ich weiß, glaube ich, wohin du willst.
Ja, tatsächliche Entscheidungs- und Verkaufsvorgänge sind in so, bei solchen, auch selbst beim kleinen Online-Shop, sind die häufig wesentlich komplexer. Beispiel, du bist ein Reisebüro und machst eine Werbeanzeige auf Facebook für tolle Reisen nach, keine Ahnung, Kleinweißatal oder Santorini. Mhm. Dann klickt meinetwegen jetzt die Frau, jetzt bleibe ich mir nicht mal klischeehaft, klickt auf die Anzeige, sieht hinterher entsprechend deine Webseite, deine Landingpage, sagt, ja, da möchte ich auch mal hin. Bis du mit einem Mann darüber gesprochen hast, bis sie die Reiseplanung gemacht haben, ist Wochen später, vielleicht auch erst ein halbes oder ganzes Jahr. Dann kannst du vielleicht schon gar nicht mehr 1:1 nachvollziehen, rein technisch, dass derjenige damals sich mal das Video angeschaut hat.
Aber man könnte fragen.
Richtig, du kannst fragen. Sollte man auch dann entsprechend tun. Das kennst du auch von Reiseanbietern. Wie haben sie von uns gehört? Ja. Mhm. Aber du wirst dann nicht unbedingt immer 1:1 genau den nachvollziehen können, dass jemand über dieses eine Video direkt zu dir gekommen ist. Das wird bei dieser Stahlfirma sicherlich auch meistens so sein, dass du es nicht 1:1 nachvollziehen kannst. Am Ende siehst du es nur im großen Gesamtzahlenverlauf, wenn von den bisher 20 Kunden, die wir haben, mit immer 3-4 neue und auf Kunden dazugekommen sind und du ein Gefühl dafür bekommst, die sind nicht auf klassischen Vertriebsweg zu uns gekommen.
Also es ist trotzdem noch Bauchgefühl da drin. Es geht nicht immer nur technisch.
Ja, und bitte auch sich nicht in dem Fall zum Sklaven von den Zahlen, Daten und Fakten am Ende machen lassen, weil diesen Bauchfaktor brauchst du mit. Wenn sehr viel, was du an Kommunikation über solche Videos oder sonstigen Sachen machst, ist erstmal Markenkommunikation, ohne auch vielleicht eine direkte, sofortige Kaufabsicht zu suggerieren. Ein Beispiel in deinen Podcast-Folgen ist ja auch nicht, dass die Leute, mit denen du sprichst, zum Beispiel, das war eine Folge mit einem Brauereichef.
Ja.
Der hat ja nicht gesagt in der Podcast-Folge fünfmal, kauft alle mein Bier.
Nö.
So plakativ vorzugehen, ist nicht sehr klug. Manchmal musst du Kunden auch einfach erstmal so gesehen die Zeit und den Raum geben. Sprich, die haben sich dieses erste Video angeschaut und ein paar Wochen später kommst du vielleicht mit einer weiteren Werbemaßnahme. Das war dieses, was ich eben erwähnt hatte mit diesem, ne? Mit diesem Custom Audience oder mit Cookie oder die Leute tragen sich erstmal nur ein Newsletter bei dir ein oder sie abonnieren deinen Podcast oder. Sowas zahlt sich in der Regel erst auf eine Sicht von 1 bis 3 Jahren aus. Kommt darauf an, wie aggressiv du das machst, aber es braucht seine Zeit. Geh nicht davon aus, du schaltest heute das erste Video und 3 Wochen später hast du 5 neue Kunden. Aber das wissen, glaube ich, alle Leute, die sich mit Vertrieb beschäftigt haben, sowieso. Aber man sollte es auch nicht dem Vorgänger so verkaufen.
Ich bin ja kein Vertriebler. Ich finde diese Zahl jetzt auf den ersten Blick zwar nachvollziehbar, aber schon in Anführungsstrichen schockierend, weil im Umkehrschluss bedeutet das für meine Hörer, wer jetzt Nachfolger ist, muss eigentlich gestern anfangen, wenn er das nutzen möchte. Oder?
Punkt oder
Gut.
Ausrufezeichen. Korrekt. Also die Frage ist, mit welchen Ressourcen, mit welchem Aufwand könnt oder wollt ihr in das Thema einsteigen? Ja, dann macht das. Ein wichtiger Tipp von mir noch, kommt bitte nicht auf das schmale, dünne Brett. Der Vorgänger sagt, oh, wir haben ja vor 1, 2 Jahren ein Imagevideo mal produzieren lassen, das kannst du jetzt nehmen. In der Regel sind solche so Standard-Image-Videos haben folgenden Anfang. Wir sind seit 45 Jahren am Markt. Wir sind Marktführer im Bereich. Weißt du, was ich meine?
Ja, die kenne ich zur Genüge.
Diese Videos fangen auch noch mit einem animierten Logo an. Diese Videos sind alle von ihrer Art der Kommunikation darauf ausgerichtet, zu sagen, wir wollen etwas erzählen.
Die
Das
sind
ist in der
langweilig.
heutigen, digitalen Zeit der Kommunikation nicht unbedingt der schlauste Plan. So kannst du also was wir machen häufig, sind Ketten von 2, 3 Videos. Leute sehen zuerst mal ein erstes Video, das einfach meinetwegen eine Geschichte erzählt, ein Produkt vorstellt, was auch immer. Alles relativ locker. Leute, die dieses Video sich wenigstens 10 Sekunden angeschaut haben, sehen dann meinetwegen ein zweites Video oder noch eine Grafik danach später mal. Ne, dieses, was ich eben erwähnt hatte, diese wiederkehrende Nutzerschaft. Da gehe ich vielleicht schon etwas gezielter auf das Thema ein. Und erst im dritten Schritt werde ich so gesehen klarer in meiner Kommunikation im Sinne von Ruf mich an, um auf einen alten Werbespot einzugehen.
Okay. Ich tue mich schwer aus dem, was wir jetzt in den letzten knapp 60 Minuten gesprochen haben, gerade die Top 3 rauszupicken, deswegen mache ich es mir jetzt einfach und übergebe dir an dieser Stelle quasi so zu Richtung Abschluss das Wort und frage dich einfach mal, was sind deine konkreten Top 3 Tipps für Nachfolger heute und jetzt?
Okay, sehr hätte darüber klar, dass du selbst als der neue Unternehmer ein eigenes Bild deiner Person im Digitalen aufbauen solltest. Die Aussage, ich bin selbst nicht auf Facebook, ich bin selbst nicht auf LinkedIn, Xing und so weiter, ist für mich in der heutigen Zeit No-Go. Ja, weil wenn du als Chef es schon nicht entsprechend vorlebst, wird das erst recht auch nichts mit deinen Mitarbeitern.
So ist
Das
es.
heißt nicht, dass du zum Online-Junkie werden solltest. Da gibt es eine schöne Folge von Bernd Gerob, der ja gesagt hat, schalte Push-Notifications und E-Mails aus. Anderes Thema. Aber du solltest dir darüber klar sein, du selbst musst da gewisse Dinge auch für dich selbst anfangen auszuprobieren und vorzuleben. Schritt 2, werde dir darüber klar, auf welchen dieser Plattformen und Möglichkeiten, was du davon konsequent für dich, dein Unternehmen machen möchtest, ausprobieren möchtest. Geh davon aus, dass du vielleicht mit 3, 4 Plattformen zu Anfang schon überfordert bist. Such dir 2 raus. Nutze die richtig. Und selbst wenn du sagst, naja, Facebook und so weiter, lassen wir mal jetzt erstmal außen vor, da haben wir nur eine Unternehmensseite, die wird von jemand anders betreut. Okay, dann bist du selbst auf Xing und LinkedIn wenigstens erstmal unterwegs. In Persona. Und zwar wenigstens 2-mal die Woche. Das hört sich jetzt komisch plakativ an, aber macht das wenigstens erstmal. Sorgt dafür, dass eure dortigen Profile gepflegt sind, dass dort alle Informationen drin sind, dass ein nettes Foto von euch drin ist. Und 2-mal die Woche wenigstens postet ihr dort erstmal schon Informationen. Bitte keine Werbetexte, sondern neutralere Informationen. Und selbst wenn es ein guter Beitrag von einem Mitbewerber ist oder irgendwas, was branchennahe ist zu euch, auch das akzeptiere ich erstmal. Mhm. Damit habt ihr euch als erster kleiner eigener Markenbotschafter positioniert. Ja? Überlegt euch, was sind eure fachlichen Themen, zu denen ihr selbst im Digitalen kommunizieren wollt, und überlegt euch, was sind eure gewissen private Themen. Beispiel, eine geschätzte Bekannte von mir, die im Bereich Marketing für Rollladen und Türen unterwegs ist, ist im Außendienst unterwegs und hat immer 1 oder 2 ihrer Hunde dabei. Die postet auf Facebook andauernd wieder Fotos von ihren Hunden. Wenn die zum Kunden kommt, worauf wird sie als erstes angesprochen?
Auf den Hund.
Genau. Hast einen Hund dabei? Wollen wir mit dem gemeinsam spazieren gehen? Wie geht's den Hunden? Und so weiter. Du hast immer einen persönlichen Anker im Gespräch.
Sehr praktisch, sowas, ne?
Richtig. Du hast immer einen persönlichen Gesprächsanlass, abseits von fachlichen Themen. Natürlich kommuniziert die Bekannte von mir auch Fotos, wenn sie auf Messen ist, oder macht man einen Handyschnappschuss von irgendeinem neuen Produkt, das irgendwo beim Kunden eingebaut worden ist. Die nutzt Facebook. Facebook, Achtung, ne, dieses private Ding, nutzt sie ganz klar zum Reputationsaufbau für sich selbst und das Unternehmen. Das kann man auch auf Xing und oder LinkedIn machen, wenn man Facebook sagt, das soll es jetzt für mich nicht sein. Ich betrachte das zwar in der heutigen Zeit als Fehler, das nicht auch auf Facebook mal für sich selbst anzugehen, aber okay. Gut. Das war alles Tipp 1, ne?
Ah, das war alles Tipp 1. Ich hatte mir tatsächlich schon den zweiten Stichpunkt notiert, aber bitte, sprich weiter.
Okay. Wir haben geklärt, deine Firma ist dort hoffentlich irgendwo auch mit aktiv. Mache dir einen Plan, das ist jetzt für mich Tipp 2, mache einen Plan, mit welchen Themen deine Firma kommunizieren soll. Ganz grob, einen ganz allgemeinen Redaktionsplan fürs nächste Jahr. Was sind unsere 5 oder 10 Themen im ganzen Jahr? Ja. Firmenfeier, was auch immer. Hab wenigstens mal ein paar Punkte. Überleg dir, wie du jede dieser Themen in Form einer kleinen Geschichte ausschlachten kannst. Geschichte heißt, du hast ein Thema, zu dem Thema hast du am Ende hoffentlich einen Text, einen Text, den auch die Leute lesen wollen, der entweder unterhaltsam ist oder nützlich. Am besten beides. Denk dran, du brauchst ein paar Fotos, und wenn das Budget es hergibt, hab was im Videobereich. Diese ganzen Informationen kommunizierst du auf die verschiedenen Plattformen, und denk dran, ein paar Euro auch ins Werbesparschwein zu packen.
Ja.
Wenn in deiner Fachwelt es 1, 2 Online-Fachmagazine gibt, okay, dann mach dir Gedanken, da vielleicht mal aus MeToo dort auch einen Banner zu schalten. Ist manchmal ganz schlau, damit die Branche weiß, dass du auch so noch unterwegs bist. Kann man machen, hängt davon ab. Das ist mein Tipp 2.
Ja, und der dritte?
Der dritte Tipp ist Bewegtbild. Bewegtbild schlägt immer mehr in Zukunft alles. Ja, ich weiß, es gibt genügend Gründe, es auch mal nicht zu machen. Was wir zum Beispiel auch immer wieder produzieren, ist Folgendes. Wir machen Video-Interviews, also wie wir jetzt die Podcast-Aufnahme machen, sowas machen wir als Video. Mhm. Nehmen hinterher die Tonspur, machen daraus eine Podcast-Geschichte, verschriftlichen das Ganze, daraus entsteht nachher ein Blogbeitrag und haben eine Videogeschichte gekürzt, nur so die Best-of-Minuten, daraus wird eine Videofassung. Das ist aber schon die hohe Kunst.
Das ist aber auf jeden Fall die maximale Benutzung all dessen, was man an Arbeit reingesteckt hat, ja.
Richtig. Und ich meine so, keiner wird sich jetzt eine Maschine anschaffen und würde sagen, super, die schalten wir nur einmal im Jahr an und dann haben wir das wird ja keiner so auch so rechnen. Aber Achtung, all das kostet in der Maximalausbaustufe extrem Zeit und zahlt sich erst mit der Zeit auch aus. Also da brauchst du schon auch ein bisschen längeren Atem. Sollte man aber dran denken, in diese Richtung zu gehen.
Und bei Videos hätte ich noch den Tipp, jetzt eher aus Kundensicht, weil ich bin ja auch manchmal Kunde von Sachen. Also ich mag Videos eher, wenn sie von einem Profi gemacht sind, sage ich ganz klar. Ich meine, es gibt durchaus charmante Amateurvideos, aber letztendlich merkt man einfach, ob da ein Profi im Werk war oder nicht.
Sage ich jetzt nichts gegen, Jan.
Natürlich nicht, weil du damit dein Geld verdienst, aber auch völlig okay. Es ist ja richtig und wichtig, dass es da Profis gibt. Es ist halt nun mal was anderes. Das ist halt so.
Da hast du recht. Das ist die eine Sichtweise. Ich meinte aber auch generell im Sinne von Bestätigung. Ich selbst komme ja nicht aus der Videoproduktion. Ich habe ja vor ein paar Jahren einfach für ein Projekt einen Kameramann mal Geld in die Hand gegeben und habe ein 250.000 Euro Projekt mit einem Video verkauft. Danach wusste ich als Verkäufer, super, das funktioniert. Daraus kann man mehr machen.
Das ist, glaube ich, der Return on Investment, von dem, glaube ich, jeder Unternehmer träumt.
Ja, klar. Also, aber damit mit der Geschichte habe ich am Ende ja die Firma zu dem aufgebaut, was wir heute machen. Wir gehen jetzt ja schon ein paar Schritte. Wir machen 360-Grad-Videos. Dass Kunden gar nicht mehr in irgendwelche Produktionsstandorte oder in ein Bergwerk wirklich reingehen müssen, sondern du kannst auf einer Messe oder auch im Kundengespräch alles im Detail zeigen.
Wow. Ja, technisch geht da schon einiges. Also mein Onkel macht Kameras in dem Bereich, deswegen ist mir das nicht ganz unbekannt. Sehr spannend, ne?
Ja.
Gut, das war viel. Da ist ganz, ganz viel drin. Ich gehe davon aus, dass auch nicht alles beim ersten Hören verarbeitet wird. Es macht aber nichts. Vielleicht noch ein zweites Hören, die Shownotes lesen, wo ich natürlich alle Links, die wir heute erwähnt haben, natürlich auch zu Gerd und seiner Firma hinterlegen werde. Aber Gerd, das ist vielleicht noch die Chance für dich, so zum Abschluss noch ein bisschen Werbung für deine Dienstleistung zu machen. Und dann lassen wir den Hörer damit allein. Ich hoffe, dass es auch gerne sie in Anspruch nehmen möchte.
Okay, also wer mehr von mir hören möchte, Stichwort Podcast, da starte ich gerade was Eigenes. Und zwar findet man das unter Kopfkino, zusammengeschrieben Kopfkino.ruhr. Ruhr wie Ruhrgebiet. Das ist auch so wie .de eine Domainendung. Da erreicht man auch unseren Blog von der Firma und da findet man auch mich persönlich. Ich bin sehr viel sonst unterwegs auf Instagram, Anchor und Facebook. Man findet mich auf Facebook unter dem Namen Gerhard Schröder. Wenn er mich damit nicht findet, facebook.com/petlife, P-A-D-L-I-V-E. Mit dem Namen Petlife findet man mich eigentlich auf allen sozialen Netzwerken. Xing und LinkedIn mit Gerhard Schröder, alles andere immer mit PetLife.
Gut, das werde ich alles verlinken und freue mich natürlich auch über euer Feedback, was ihr hier so mitgenommen habt aus der Folge, was euch Gerhard da mitgegeben hat. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich selbst auch in dem Bereich jetzt zunehmend aktiv bin und einfach auch merke, dass in vielen Nachfolgen da noch so ein bisschen das Gefühl dafür fehlt. Und deswegen bin ich auch froh, dass es solche Experten wie dich, Gerhard, gibt. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Follow-up FM dabei zu sein.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. In diesem Sinne, lieber Hörer, wie immer freue ich mich über deine Bewertung, dein Feedback, idealerweise mit einer Rezension bei iTunes, wo du mich erreichst, dürfte bekannt sein. Ist alles zusammen mit den Shownotes auf www.follow-up.fm. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.